Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd.
Das Zeitalter des Quantencomputers rückt immer näher. Quantencomputer können massive Datenmengen leicht und schnell bearbeiten. Berechnungen, für die selbst Supercomputer Jahre benötigen würden, können sie in kurzer Zeit abschließen und dabei mehrere Rechenoperationen gleichzeitig vornehmen. Hier lauern aber auch Risiken. Verschlüsselungsverfahren, die heute als sicher gelten und auf die Unternehmen, digitale Infrastrukturen und Volkswirtschaften angewiesen sind, könnten durch Quantencomputing gefährdet sein. Darüber spreche ich heute mit Markus Stulle. Er ist Director bei Deloitte und beschäftigt sich mit der IoT-getriebenen digitalen Transformation von Geschäftsmodellen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Safety First. Ich bin Sabine Krümmer von der TÜV Süd Kommunikation. Markus, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, Sabine.
Quantencomputing wird eine ganz neue Qualität von Hackerangriffen ermöglichen. Kryptografieverfahren werden nicht mehr so sicher sein. Wie stellt man sich darauf ein, Markus?
Die aktuell eingesetzten Verfahren für den Aufbau einer sicheren Internetverbindung und für die Erzeugung einer digitalen Signatur basieren auf asymmetrischer Kryptografie. Deren Sicherheit fußt zum Beispiel darauf, dass für aktuelle Digitalrechner kein effizienter Algorithmus existiert, um eine große Primzahl in ihre Faktoren zerlegen zu können. Das Brechen eines Schlüssels ist zwar nicht unmöglich, das kann man tun auf Supercomputern, aber benötigt selbst dort Jahre. Wir bezeichnen die Verfahren deshalb als sicher. Zukünftige Quantencomputer, die Millionen von Qubits haben werden, aktuell verfügbare Quantencomputer, nur um das einordnen zu können, haben so zwischen 100 und 150 Qubits. Wir brauchen aber Millionen von Qubits, damit wir den von Peter Shor im Jahr 1994 entwickelten hybriden Algorithmus einsetzen können. Diese Quantencomputer werden die Situation dramatisch verändern. Da werden dann aus Jahren auf einmal Stunden. Und wenn ich einen Schlüssel in Stunden brechen kann, dann ist er nicht mehr sicher. Deine Frage war, wie man sich darauf einstellen kann. Das kann man tun, indem man agile Kryptographie praktiziert und im Rahmen dieses Paradigmas der agilen Kryptographie rechtzeitig umsteigt auf quantensichere Algorithmen. Das ist Post-Quantum Cryptography. Die Algorithmen und Methoden, die da zum Einsatz kommen, werden aktuell in einem internationalen Wettbewerb ermittelt.
Also bevor wir jetzt noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und schauen, wie konkret wird die Quantentechnologie die Cybersecurity verändern. Du hattest gerade das Stichwort agile Kryptographie genannt. Kannst du da ein bisschen noch mal erklären, was man darunter versteht?
Agile Kryptographie heißt, ich bin in der Lage, jederzeit Kernbestandteile meiner Informationssicherheit zu modifizieren, anzupassen. Diese Bestandteile sind Algorithmen, diese Bestandteile sind aber auch kryptografisches Material wie Schlüssel, Zertifikate. Agil heißt, ich kann jederzeit Elemente dieses Frameworks, dieses Rahmenwerks ersetzen, wenn es sich herausgestellt hat, dass sie verwundbar sind, dass sie angreifbar sind. Das kann jederzeit passieren. Das kann zu jedem Zeitpunkt notwendig sein, dass ich hier Dinge ersetze. Das ist momentan bei den Unternehmen so nicht auf der Straße. Das heißt, da wird ein Algorithmus und entsprechendes kryptografisches Material einmal implementiert und bleibt dann auf lange Zeit hin in Betrieb. Das ist nicht ausreichend, wenn ich neuartigen Herausforderungen standhalten möchte. Und der Quantencomputer ist hier eine sehr prominente Herausforderung.
Also es gibt eigentlich schon die Lösung. Man muss jetzt nur schauen, dass man tatsächlich dieses Agile auch auf die Kryptografie anwendet.
Genau so ist das. Und die Leute, die sich in einem Unternehmen mit Kryptografie auskennen, haben im Allgemeinen eine sehr besondere Position inne, weil es wenig davon gibt. Und sie eben auch sagen, hey, das haben wir einmal nach bestem Wissen und Gewissen implementiert. Das bleibt jetzt so, ich übertreibe mal ein bisschen, die nächsten 20 Jahre. Aber dieser Mindset, dieses Paradigma wird den zukünftigen Herausforderungen nicht gerecht.
Also ganz interessant, es ist eigentlich kein Buzzword, sondern da steckt wirklich was dahinter, hinter diesem Agile. Okay.
Da steckt wirklich was dahinter, genau.
Wie wird denn jetzt die Quantentechnologie ganz konkret die Cybersicherheit verändern und beeinflussen?
Also wir haben überall dort, wo wir asymmetrische Verfahren einsetzen, haben wir ein Problem. Fangen wir vielleicht mal an mit der Aufgabe, eine sichere Internetverbindung aufbauen zu müssen. Du von deinem Browser zum Server der Bank, Unternehmen A zu Unternehmen B, weil das eine Rechnung versenden möchte, dann sind diese beiden Kommunikationspartner zuerst einmal über eine unsichere Verbindung miteinander konnektiert. Das ist das Web. Und die Challenge besteht darin, bau jetzt eine sichere Verbindung auf. Sicher heißt abhörsicher. Sicher heißt, dass die beiden Kommunikationsteilnehmer die Authentizität der übertragenen Daten verifizieren können. Und das passiert aktuell in allen Fällen, das kann man so sagen, in 100% aller Fälle, wenn es über das Web geht, mit einem Algorithmus, der ist fast 45 Jahre alt jetzt, der heißt Diffie-Hellman-Merkley und der bildet im Prinzip das Rückgrat unserer digitalen Wirtschaft. Bricht dieser Algorithmus, sei es jetzt unter der Bedrohung des Quantencomputers, könnte aber auch noch andere Bedrohungen geben. Man muss immer wachsam sein. Da müssen die beiden Kommunikationsteilnehmer pre-shared keys verwenden. Die müssen also vorher sich irgendwo treffen und Schlüssel austauschen, indem sie USB-Sticks austauschen oder andere Verfahren, um jetzt ein Geheimnis zu vereinbaren. Und das ist ganz klar, das ist natürlich sehr schwerfällig. Da würde man wieder zurückfallen in der Zeit, wo man Punkt-zu-Punkt-Verbindungen aufbaut, wo man Vertrauensverhältnisse zwischen einzelnen Unternehmen sehr unflexibel etabliert oder man sendet Bestellungen und Rechnungen gleich wieder per Fax. Dieser Diffie-Hellman-Merkley, der ist tatsächlich das Rückgrat unserer digitalen Wirtschaft. Ohne den geht gar nichts. Und der fußt im Prinzip auf der Modulo-Arithmetik und dem mathematischen Problem des diskreten Logarithmus. Das ist ebenso aufwendig zu lösen auf dem Digitalrechner wie das vorher erwähnte Problem der Faktorisierung großer Primzahlen. Ist deswegen sicher. Sicher heißt, ich kann das in ein paar Jahren auf einem Supercomputer brechen, wenn ich jahrelang dran rumrechne. Und der Shor-Algorithmus, der eben von Peter Shor 1994 für den Quantencomputer entwickelt wurde, der kann das dann in Stunden. Das heißt, dieser Aspekt Aufbau einer sicheren Internetverbindung, um ganz konkret zu sein, der erfordert einen Nachfolger für Diffie-Hellman-Merkley. Ein anderes Beispiel sind die digitalen Signaturen. Die haben wir nicht nur für Dokumente. Damit kann man die Authentizität eines Dokuments nachweisen, einer Rechnung, einer Bestellung, eines beliebigen Dokumentes, eines Datensatzes, sondern da sind auch die IoT-fähigen Geräte betroffen, die ihre Datensätze, die sie typischerweise in die Cloud übertragen, digital signieren, damit der Empfänger dieses Datensatzes zwei Dinge weiß. Dieser Datensatz stammt tatsächlich von dem Gerät, das es vorgibt zu senden. Das kann zum Beispiel ein CT-Scanner in einer Klinik sein. Und die zweite Aussage, die man auf der Grundlage einer digitalen Signatur treffen kann, ist, dieser Datensatz wurde nicht verändert auf dem Weg. Und die digitale Signatur, die ist fast so wichtig wie der Aufbau einer sicheren Internetverbindung. Das kann man sich leicht vorstellen. Man kann im Prinzip kein Cloud-Business betreiben ohne digitale Signaturen. Und diese beiden Grundbausteine, Aufbau einer sicheren Internetverbindung und digitale Signatur, die werden noch innerhalb dieser Dekade vom Quantencomputer bedroht. Nicht sofort, nicht heute, nicht in 2 Jahren, aber spätestens 2030.
Wie bereiten sich denn jetzt heute schon IT-Sicherheitsexperten sowohl in der Forschung und Wissenschaft als auch in der Wirtschaft? Wie bereiten die sich schon heute darauf vor?
Die müssen sich heute darauf vorbereiten, da hast du völlig recht. Es besteht kein Grund zur Panik und zur Hektik irgendwie. Aber es ist sehr sinnvoll und wird von uns dringend empfohlen, mal die eigene Angriffsfläche zu ermitteln. Wo habe ich denn informationstechnisch betrachtet Schnittstellen? Welche Kommunikationsprotokolle verwende ich? Welche Daten übertrage ich? Welche Algorithmen verschlüsseln oder signieren diese Daten? Welche Bibliotheken kommen dabei zum Einsatz? Jetzt mal völlig unabhängig vom Quantencomputer, ist diese Bibliothek überhaupt up to date? Ja? Oder ist sie 5 Jahre alt und keiner ist auf die Idee gekommen, die Software zu aktualisieren? Ganz nüchtern und objektiv ermittle deine Angriffsfläche und prüfe dann, kannst du den nächsten Schritt gehen nach der Ermittlung der Angriffsfläche? Kannst du den Schritt hin zur agilen Kryptographie gehen? Also wenn du die Angriffsfläche ermittelt hast und wenn du eine Inventarisierung der von dir verwendeten Algorithmen und Schlüsselmaterialien, dazu zählen Schlüssel und Zertifikate, jetzt, wenn du das mal vorgenommen hast, bist du bereit für den nächsten Schritt und der heißt agile Kryptographie. Auch da besteht kein Grund zur Panik, aber man sollte es tun, denn Wir unterhalten uns jetzt im Kontext von Quantum Computing über dieses Thema, aber eine von mir als Unternehmen eingesetzte Bibliothek kann jeden Tag, kann jeden Moment angreifbar werden. Durch die Identifikation von Implementierungsfehlern oder mathematischen Unsicherheiten. Ich muss also sowieso jederzeit in der Lage sein, mich an eine veränderte Situation anzupassen. Und da hilft mir Agile Cryptography.
Es ist einfach ein neuer Ansatz, den man da leben muss, sonst hat man keine Chance in Zukunft.
Genau so ist es, ja.
Gibt es noch andere Aspekte außer dem Thema Quantencomputing, die jetzt in diesem Kontext relevant sind?
Im Kontext Safety gibt es noch ein ganz wichtiges Thema, ist vielleicht die andere Seite der Medaille des Quantum Computings. Das ist die Möglichkeit, zum ersten Mal Daten wirklich abhörsicher zu übertragen. Also auch die asymmetrische Kryptographie bietet Angriffsfläche. Man kann mit sehr großen Supercomputern eben mit dem Zeitaufwand von Monaten oder gar Jahren Schlüssel brechen. Die NSA hat natürlich riesige Maschinen da im Einsatz. Aber es gibt dann Verfahren auf der Grundlage von Quantentechnologie, die sogenannte Quantum Key Distribution, die ermöglicht zum ersten Mal tatsächlich abhörsichere Kommunikation. Abhörsichere Kommunikation bedeutet, dass wenn ein Angreifer versucht, hier mitzuhören, dass die Kommunikationsteilnehmer sofort mitbekommen. Das liegt im Charakter der Quantenmechanik begründet. Zum einen das Prinzip der Superposition, zum anderen das Prinzip der Verschränktheit. Diese quantenmechanischen Grundlagen ermöglichen diese Quantum Key Distribution, also den Aufbau einer abhörsicheren Verbindung zwischen zum Beispiel zwei Unternehmen. Und Unternehmen, die erhöhten Sicherheitsbedarf haben und bislang vielleicht nur unzureichend sicher kommunizieren konnten, denen bietet QKD, also Quantum Key Distribution, ganz neue Möglichkeiten. Die dafür erforderliche Hardware und Software ist da. Die kann man kaufen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das sind Unternehmen auch aus Europa, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Großbritannien, natürlich auch aus Japan und den USA, die solche Hardware und Software anbieten. Und die ersten Anwendungsfälle dafür gibt es schon. Bei der jüngsten Berlinale wurden die Filmdateien über eine QKD-Verbindung vom Server in die Kinos übertragen. Denn ihr wisst, das Mitlesen von Filmmaterial kann erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen, ja.
Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn eben solches Material dann geleakt wird und das möchte keiner.
Exakt.
Was heißt denn das jetzt in der Konsequenz für die IT-Sicherheit in Unternehmen und Organisationen?
Ich meine, diese IT-Sicherheitsabteilungen, die stehen ja sowieso im Feuer. Die stehen im täglichen Wettbewerb mit den Hackern, mit Leuten, die ihre Systeme angreifen oder kompromittieren möchten. Und jetzt kommt noch zusätzlich hinzu, dass man ein wachsames Auge auf zukünftige Bedrohungen wie den Quantencomputer richten muss. Gleichzeitig muss die IT-Sicherheitsabteilung auch die Hype von tatsächlichen Herausforderungen trennen. Ihr wisst, Quantum Computing durchläuft gerade so den typischen Hype-Zyklus, wird aber tatsächlich Bedrohungen hervorbringen, eben nicht heute und auch nicht morgen, aber in ein paar Jahren. Und ich muss mich als IT-Sicherheitsabteilung darauf vorbereiten. Ich muss mich darauf vorbereiten, ohne Dinge zu überstürzen, aber ich muss in der Lage sein, einen Prozess zu etablieren, der eben fortlaufend, und das geht einher mit agiler Kryptographie, der eben fortlaufend die Verwundbarkeit der von mir eingesetzten Hard- und Software analysiert und entsprechende Maßnahmen vorschlägt. Da hilft der Einsatz von quelloffener Software, die typischerweise von einer großen Community gepflegt und gewartet wird. Ja.
Das finde ich interessant, dass du das jetzt sagst, weil diese Open Source Software wurde jetzt ja auch unter anderem bei Log4j kritisiert als Risiko.
Also Log4Shell, der Angriff, der auf der Grundlage von Log4j möglich ist, war kein Implementierungsfehler in Log4j. Um da mal eine Lanze für dieses wirklich sehr häufig eingesetzte Produkt zu brechen, sondern war eine Standardkonfiguration, die eben angreifbar war. Aber nichtsdestotrotz muss ich für eine Konfigurationsänderung auch in der Lage sein, meine Microservice-Implementierung, die Log4j im Rahmen eines Java-Projektes verwendet, zu aktualisieren. Da hat sich gezeigt, dass sehr viele Unternehmen tatsächlich überfordert waren, ihre Microservices neu zu bauen oder umzukonfigurieren, weil sie das zuletzt irgendwie vor 2 Jahren gemacht haben und die Entwicklerinnen und Entwickler, die das damals gemacht haben, gar nicht mehr verfügbar waren. Ist ein sehr schönes Beispiel. Eigentlich eine kleine Herausforderung, die man, wenn man alles im Griff hat und agil arbeitet, in keine Ahnung, in einer halben Stunde meistern kann, sich aber zu einem Volldrama entwickelt, wenn ich eben nicht agil arbeite. Ja.
Wenn wir jetzt gerade über die IT-Experten sprechen, die sind ja ein knappes und teures Gut auf dem Personalmarkt. Was können denn jetzt da die Unternehmen tun? Und zum Beispiel auch das BSI sucht ja Personal und will da massiv ausbauen. Ja.
Richtig. Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich kryptografische Algorithmen bewerten oder gar implementieren können, sind natürlich äußerst rar und auch entsprechend teuer. Die braucht es aber in den meisten Fällen gar nicht. Da hat das BSI vielleicht auch ein bisschen andere Anforderungen als jetzt ein mittelständisches Unternehmen oder auch ein großes Unternehmen. Dort holt man sich besser erfahrene Berater ins Haus. Die Beraterinnen und Berater ermitteln die Angriffsfläche, prüfen die Prozesse der Softwareentwicklung, des Softwaretestens, der Softwareverteilung, bringen also das Paradigma Agile Cryptography auf die Straße. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowieso in der IT-Abteilung und in der Softwareentwicklung arbeiten, die kann man dann relativ schnell und relativ kostengünstig auch in ihren Skills an diese neuen Herausforderungen anpassen, ja.
Also auch das ist ja wichtig, um dann zu schauen, wie kann ich da Schritt halten als KMU. Ich brauche da eigentlich über einen abgeschlossenen Zeitraum jemanden, der mir da auf die Sprünge hilft und der mir hilft, das auf die Schiene zu setzen, um jetzt mal in Bildern zu sprechen. Also ein klassisches Beratungsprojekt sozusagen.
So ist es. Ja, das klassische Beratungsprojekt und das ist auch bezahlbar. Ja, wir reden dann nicht über den bemannten Marsflug. Das kann man relativ schnell auf die Straße bringen und dann muss man es natürlich üben und pflegen. Ja, Agile Cryptography. Ja, da muss man dann eben die entsprechenden Verfahren, die man jetzt da gelernt hat, die muss man dann auch praktizieren.
Also der beste Berater nutzt natürlich nichts, wenn es dann nicht weiter gepflegt wird und das ist ja auch eine Herausforderung an sich.
So ist es. So ist es, Sabine.
Welche Besonderheiten erschweren denn im Internet of Things das Etablieren von Sicherheitsstandards, von Cybersicherheitsstandards? Welche Lösungen gibt es da?
Das Gebiet der IoT ist ein Gebiet, was fortlaufend neue Schlagzeilen macht, was Verwundbarkeiten und Hacks angeht. Sehr viele Unternehmen haben erst unter dem Druck des Marktes ihre Produkte netzwerkfähig gemacht. Ja, das waren vorher mechatronische Systeme, wo ein Embedded System, also ein Steuergerät, drin war und man konnte die Firmware dieses Steuergeräts nur über ein Kabel aktualisieren. Das Steuergerät hat keine externe Schnittstelle gehabt, über die es regelmäßig Daten nach außen gesendet oder gar Steuerbefehle empfangen hat. Jetzt will der Markt die Netzwerkfähigkeit, zu Recht. Da kann man gewaltige Effizienzsteigerungen erzielen und die meisten Unternehmen haben das nachträglich ihren Produkten beigebracht. Ich will damit sagen, Cybersecurity war eigentlich nicht Bestandteil des ursprünglichen Lastenheftes. Entsprechend häufig sind diese nachträglich webfähig gemachten Produkte eben auch angreifbar. Sie sind angreifbar auch, weil natürlich der erfolgreiche Maschinenbauer das Augenmerk auf Alleinstellungsmerkmale in der Funktionalität seiner Produkte gelegt hat und weniger auf die Netzwerkfähigkeit und Cybersecurity. Ist ja auch verständlich, sonst wäre er kein Hidden Champion, sonst hätte er keine mechatronischen Systeme im Produktportfolio, die einzigartig auf dem Weltmarkt sind. Aber jetzt kommt eben die Forderung nach IoT dazu. Jetzt kommt eben die Forderung nach einfacher Vernetzung der Systeme dazu, sodass man hier Awareness schaffen muss. Und das ist natürlich etwas, wofür der Endkunde von diesem Produkt zuerst einmal nicht zusätzlich Geld in die Hand nehmen möchte. Der erwartet es einfach. Ja, der erwartet einfach, dass dieses System cybersecure ist, dass eine Aufzugsteuerung, die man jetzt fern beobachten oder fern warten kann, dass die eben cybersecure ist. Da fehlen für die Hersteller in unseren Augen auch einfach handhabbare Zertifizierungsprozesse, die ihnen eine Leitlinie an die Hand geben. Hey, wie kannst du denn dein mechatronisches System cybersecure machen?
Das ist ein wichtiges Thema, gerade wenn die Technologie da weitergeht. Wie kann man das auch über Zertifikate absichern? Klar, jetzt haben wir viel über die Risiken gesprochen beim Quantencomputing. Gibt es denn was auf der Habenseite, speziell auch für KMUs?
Da gibt es viel auf der Habenseite. Und zwar Dinge, die man jetzt nicht erst gegen Ende der Dekade, sondern heute zur Anwendung bringen kann. Es ist vor allem das weite Gebiet der Optimierungsaufgaben. Jetzt Optimierung nicht umgangssprachlich gemeint, sondern die mathematische Optimierungsaufgabe, die man eben in der Logistik findet, bei der Planung von Transportrouten, der Organisation von Schichtarbeit, Optimierung von Anlagestrategien, Aktiendepots etc. Da kann man sehr häufig das mathematische Problem so formulieren, dass es für eine Sonderform des Quantencomputers, der jetzt bereits in hoher Güte und bezahlbar verfügbar ist, der sogenannte Quantum Annealer oder dessen digitale Emulationen, dass er dafür geeignet ist. Und diese Optimierungsaufgaben, die findet man auch in KMUs. Ja. Wie plane ich Fertigungsaufträge in einem flexiblen Fertigungssystem so ein, dass im Endeffekt alle Maschinen gleichmäßig ausgelastet, schnell laufende Aufträge überholt werden können und so weiter. Da kann Quantentechnologie in Gestalt des Quantum Annealers, die auch in der Cloud verfügbar sind, bereits jetzt einen großen Beitrag leisten. Nicht erst in ein paar Jahren, sondern jetzt. Häufig beobachten wir, dass man diese Möglichkeit der echtzeitfähigen Lösung von Optimierungsaufgaben, dass man die gar nicht auf dem Radarschirm hat, weil man bereits vor ein paar Jahren diese Anwendungsfälle ausgeschlossen hat, eben weil der Digitalrechner das nicht in Echtzeit lösen kann. Also wenn ich jetzt die Route eines Paketboten optimieren kann durch die Stadt, diese Optimierung aber 3 Stunden Zeit in Anspruch nimmt auf dem Digitalrechner, dann lohnt es sich nicht.
Da wären wir jetzt ja schon bei ganz konkreten Anwendungsbeispielen des Quantum Computing. Kannst du uns da nochmal einen kleinen Ausblick geben? In welchen Branchen wird es denn da in naher Zukunft konkrete Anwendungen schon geben?
Über die eben genannten hinaus ist es vor allem das Feld des Machine Learnings als Teil der Artificial Intelligence Domäne, die sehr profitieren wird vom Quantencomputer. Das sind dann hybride Algorithmen. Also da läuft ein Teil auf dem Digitalrechner und ein anderer Teil läuft dann auf einem Quantencomputer. Und dabei profitiert man folgendermaßen davon. Modelle kann man schneller trainieren. Ihr wisst, dass das Trainieren eines Modells oft Stunden in Anspruch nimmt und sehr viele Trainingsdatensätze erfordert. Durch den Einsatz des Quantencomputers kann diese Trainingsphase radikal verkürzt werden. Da spricht man dann über Zeiten von wenigen Minuten für das Trainieren eines Modells und für das Anpassen eines Modells an sich veränderte Randbedingungen. Ich möchte vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass der Quantencomputer nur ein Aspekt der Quantentechnologie ist. Ja. Also wir sehen momentan sehr viele interessante Produktvorstellungen im Bereich des Quantum Sensings. Also das sind Sensoren, die auf der Grundlage von Quantentechnologie implementiert werden und auch in Gebieten, an die man auch nicht sofort denkt, wie zum Beispiel das Quantentoken. Das Quantentoken ermöglicht zum Beispiel die sichere Verwahrung von Kryptoassets, also von digitalen Währungen. Und diese Währung kann man dann mit dem Quantentoken nur einmal ausgeben. Also der Aufwand, Double Spend zu verhindern, was momentan nur mit Blockchain-Technologie geht, könnte durch das Quantentoken radikal einfach werden.
Vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, das Thema Quantencomputing heute so intensiv und anschaulich mit uns zu besprechen. Alles Gute und stay safe.
Sehr gerne, du auch. Es hat große Freude gemacht. Vielen Dank.
Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd, Produktion Ikone Media.